Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Freitag, den 10. Oktober, und wir sind ja in der heißen Phase. Nächste Woche geht die Berichtssaison endlich wieder los. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die letzten Wochen ereignisarm waren an der Börse, aber die nächsten Wochen sollte es noch mal ja deutlich größere Ausschläge geben, sowohl positiv als auch negativ. Aber es gibt auch viele weiter spannende Themen. Novo Nordisk hat eine große Übernahme angekündigt, die werden wir uns heute angucken. Es gibt bei Tesla sowohl positive als auch negative Nachrichten. Ja, sei es so eine typische Tesla-Woche dann halt. Und wir haben euch auch heute Aktien mitgebracht, wo wir aktuell am Überlegen sind, ob wir sie in unser Depot mit aufnehmen. Weil, obwohl es eigentlich ja insgesamt ganz gut läuft, ist aber eher so aufgrund der KI-Hype-Thematik. Viele Unternehmen bieten aktuell meiner Achtung nach wirklich gute Chancen. Und da sind einige gerade so in meinem Blickfeld und auch bei Michael, ja. Aber jetzt wollen wir wie immer mal wissen, was ist denn sonst noch so los gewesen? Was sollte man aktuell so unbedingt auf dem Schirm haben? Erzähl mal.
Ja, also gestern am Donnerstag leichte Gewinnmitnahme in den USA. Der DAX war ja mal kurz auf Allzeithoch. Am Ende waren es ja, ich sag mal, magere 0,1% im Plus. Denn die US-Börsen haben gestern so im Handelsverlauf ein bisschen abgegeben. Dow Jones war etwas schwächer mal wieder. Da war vor allem Boeing sehr schwach, aber auch im Tech-Sektor. Ich sag mal, das Bild war ein bisschen zerrissener. Ja. Wir haben ja, du hast ja gerade gesagt, also die Indizes laufen zwar extrem weit nach oben, aber wir haben ja auch gesagt, es ist zum Großteil getragen von KI-Werten und vom Tech-Sektor und dort auch nur, wie gesagt, so ein paar spezielle Aktien. Und wir haben ja aktuell das Problem, der Shutdown in den USA, der ist jetzt, glaube ich, heute wird es der 10. Tag sein und so langsam vielleicht wird der Markt ein bisschen nervös, denn es fehlen ja die ganze Zeit die Daten. Also was sollen die nächsten Kurstreiber sein, die Impulse sein, wenn man nicht weiß, wie sieht es beim Arbeitsmarkt aus? Nächste Woche kommen, glaube ich, die Verbraucherpreise. Ich meine, gelesen zu haben, die sollen trotzdem veröffentlicht werden, aber so ganz sicher ist das Ganze nicht. Und dann startet ja nächste Woche jetzt die Berichtssaison und vielleicht hat man im Vorfeld da jetzt auch ein paar Gewinne mitgenommen. Zumindest vorbörslich jetzt hier. Wir nehmen ja vor der US-Öffnung aus. Sieht es nach einer behaupteten Öffnung aus. Gestern gab es da nochmal ein ganz, ganz hohes Kursziel für Nvidia. Also die Superlativen gehen einem einfach nicht aus. Ja. Entweder es kommen die Analysten, die wieder die Kursziele erhöhen bei den KI-Aktien, oder es gibt wieder irgendwelche neuen Deals, Beteiligungen, Kooperationen, große Käufe und so weiter. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe diese Kurszielerhöhung auf $300 von Cantor Fitzgerald, habe ich mir mal genauer angeschaut. Was da so gesagt wird, also wenn das wirklich so kommt, mir fehlt die Fantasie, muss ich ehrlich sagen. Wo soll das ganze Geld herkommen? Dann ja, ist Nvidia immer noch günstig. Und $300 Kursziel würden 7 Billionen Marktkapitalisierung bedeuten. Also das ist mal, ich sag mal, eine sehr ordentliche Hausnummer. Ja, das ist ja, bald ist Nvidia so viel wert wie ganz Europa und vielleicht der Rest der Welt zusammen, so ungefähr. Ne? Also es ist schon wirklich crazy, was da abgeht. Aber ja, unterm Strich, so die letzten 2 Tage war es eher ein bisschen ruhiger, kann man sagen. Zumindest jetzt so beim Gesamtmarkt, da ist nicht mehr so viel passiert. Auf Einzelaktienebene, ja, da gibt es, wie gesagt, im KI-Sektor immer wieder Deals, immer wieder Analystenkommentare, aber es ist doch relativ zäh, muss man sagen, zumindest jetzt die letzten Tage. Und ich habe es ja gesagt, ich habe persönlich auch so teilweise immer mal ein bisschen Gewinne mitgenommen. Es waren so ein paar Nebenwerte, die ganz gut angesprungen sind am deutschen Markt. Und wir wollen ja noch kurz dann auf den Start der Berichtssaison zu sprechen kommen. Wir hatten ja jetzt in Deutschland schon die ersten eher negativen Meldungen. Es gab ja die Gewinnwarnung von BMW unter anderem jetzt. Und heute Morgen hat dann, nee, gestern Abend war das sogar, Energiekontor gemeldet. Ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ist ein Zeichen dafür, wie schlecht es irgendwie läuft. Energiekontor ist ja ein Unternehmen, das sind Projektierer, aber auch betreiben Wind- und Solarparks. Und bei solchem Projektiergeschäft, da ist es immer mal normal, wenn da ein Auftrag oder ein Verkauf nicht zum Quartalsende abgewickelt wird, dann läuft das ins nächste Quartal oder ins nächste Jahr. Und so war das bei Energiekonto letztes Jahr schon und jetzt dieses Mal schon wieder. Und die Aktie, die wird richtig zersäbelt, -18%, weil in dem Fall es schon so ein bisschen komisch ist. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Also ich habe sie jetzt nicht im Depot, fand sie eigentlich immer mal sehr spannend. Sie hatten letztes Jahr schon gesagt, da hatten sie eigentlich mal gesagt, also am 4.12.24 war das, hatten sie mal gesagt, zuvor sie sagen, sie wollen ein Ergebnis vorsteuern, also ein EBT von 30 bis 70 Millionen erreichen. Dann haben sie es aber nochmal gesenkt auf 23 bis 27 Millionen, haben aber gleichzeitig gesagt, dass etwa 40 bis 45 Millionen, was ja eigentlich 2024 geplant wurde, in 2025 kommen soll. Da könnte man jetzt ja denken, oh, 2025 wird richtig, richtig gut. Und da war auch der Ausblick eigentlich Anfang des Jahres soweit ganz gut. Und was haben sie jetzt gestern gemacht? Ja, jetzt sagen sie, statt 70 bis 90 Millionen soll es nur noch 30 bis 40 Millionen werden. Also diese 40 bis 45 Millionen, die eigentlich jetzt hätten 2025 kommen sollen, sind die jetzt nochmal verschoben worden oder sind die ganz weg? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr deprimierend, muss ich sagen. Und ich glaube, da verlieren jetzt einige doch die Geduld einfach. Sie sagen, das hängt dann irgendwie zusammen mit neuer Regulatorik wieder, mit Verzögerungen in Deutschland, vor allen Dingen in Großbritannien gibt es Regeländerungen, aber genau diese ganzen Geschichten mit Deutschland und Großbritannien war eben auch letztes Jahr schon die Argumentation. Aber wenn dann halt jetzt das Ergebnis um die Hälfte niedriger ausfallen soll, boah, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Jetzt könnte man wieder argumentieren, 2026 wird alles besser. Nur ich erinnere mich noch, ich habe das schon für 2025 gesagt, deswegen hatte ich die Aktie immer mal auf der Watchlist. Aber weiß man nicht so genau. Ne? Deswegen, also da ist jetzt erstmal auch verbrannte Erde. Das ist ganz spannend, so man kann natürlich jetzt wieder denken, man kann diese Aktie ein bisschen traden. Ich guck gerade mal, wo sie jetzt steht aktuell. Denn ist ja jetzt sehr günstig geworden und nächstes Jahr könnte sehr gut werden. Die 40-Euro-Marke, wer sich den Chart mal anschaut, die hat jetzt seit Ende des Jahres, also da ist sie auch mal kurz unter 40 gefallen, dann war sie im April mal kurz unter 40, ist aber immer wieder hochgegangen. Jetzt war sie gerade eben oder ist gerade im Bereich 40, war kurz drunter. Vielleicht hält die Marke ja wieder, dann könnte wieder ein Rebound anstehen. Die Aktie ist insgesamt recht volatil, aber ja, trotzdem verbrannte Erde. Deswegen, also sowas ist dann doch eher deprimierend. Und ich glaube halt insgesamt in Europa, Deutschland, dass da so die ganz großen positiven Überraschungen kommen, das wird sehr schwierig. Ja, ist ja auch in den USA so, dass da alles außer KI gar nicht so bombastisch gut läuft. Ich meine, ohne KI wurde jetzt letztens gesagt, wäre das Wachstum in den USA auch nur noch 0,1%. Deutschland sieht's ja weiterhin alles nicht gut aus, deswegen mal gucken, was so von den großen Konzernen, die vor allen Dingen in Europa aktiv sind, kommt, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Definitiv, ja. Ja, gestern hat Novo Nordisk mal wieder für Aufsehen gesorgt. Die Nachricht wurde aber eher so mit einem Schulterzucken aufgenommen, hatte man so das Gefühl, es hat sich gar nicht wirklich was getan. Und das ist eigentlich ein gutes Anzeichen dafür, weil größere Übernahmen eigentlich oft eher skeptisch an der Börse gesehen werden. Wenn ich es richtig verfolgt habe, sie ist erst so 2% so ein bisschen ins Minus gerutscht, aber es ist dann irgendwie nichts weiter geschehen. Und zwar hat Novo Nordisk gestern angekündigt, dass sie Akero Therapeutics übernehmen möchten. Der Deal wird ein Volumen zwischen 4,7 und bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar haben und es ist ein Deal, der durchaus Sinn macht. Ich habe mir das mal angeschaut. Sie möchten da Zugriff auf ein wirklich sehr vielversprechendes Medikament namens Efruxifermin bekommen. Der Wirkstoff befindet sich in einer späten Entwicklungsphase zur Behandlung von MASH. Das ist eine schwere Form der Fettleber, die oft als Folge von Diabetes und starkem Übergewicht dann auftritt. Und dann habe ich mir das Ganze jetzt mal so ein bisschen näher angeschaut und mir auch mal die Frage gestellt, also beißt sich das irgendwie mit Wegovy und Ozempic oder baut es sogar aufeinander auf? Und es ist tatsächlich so, dass man also hier eine wirklich sehr gute Synergie dann eben sieht. Also einige sind sogar der Meinung, dass es die beste und effektivste Möglichkeit ist, wenn man diesen neuen Wirkstoff zusammen mit Novo Nordisk Medikamenten verabreicht. Also dass man da die besten Ergebnisse dann sozusagen gegen diese besonders schwere Form der Fettleber dann eben einfach bekommt. Also wenn man sich das so anhört, dann kann man durchaus sagen, ja, das klingt definitiv als eine sinnvolle Übernahme oder eben eine zusätzliche Ergänzung, das dann eben nochmal zusätzlich Umsätze bringen kann. Und daher, ich kann jetzt natürlich so von den Zahlen her noch nicht wirklich einordnen, wie viel das jetzt zusätzliche Umsätze bringen wird. Aber es ist eine Akquirierung, die meiner Meinung nach wirklich durchaus Sinn machen kann. Und ich sag mal so, Novo Nordisk, das ist aktuell wirklich weiterhin ein hochprofitables Unternehmen. Die können sich so eine Übernahme leisten. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig übertriebenes, wie wir es ja oft so im Biotech-Bereich gesehen haben, wo so 30 bis 50 Milliarden Dollar Übernahmen getätigt werden. Also ich muss sagen, das ist ein Rahmen, den finde ich in Ordnung. Und gerade da es der Markt nicht sehr negativ aufgenommen hat, ich glaube, das unterstreicht dann auch nochmal, dass das eigentlich wirklich eine recht positive Übernahme dann eben ist. Wie hast du es mitverfolgt? Du bist ja mittlerweile auch in Novo Nordisk drin. Wie siehst du die Übernahme?
Ja, ich habe das ja gestern direkt geschickt, dachte auch, oh, Übernahme im Milliardenbereich könnte direkt für Druck sorgen. Ich habe jetzt gar nicht genau geschaut, was die gemacht haben. Du hast ja gerade gesagt, ich habe nur dann auch gelesen, dass es genau halt zu dem Thema passt, dass Novo Nordisk sich breiter aufstellen möchte und nicht jetzt nur noch hier mit diesen GLP-1-Hämmern gesehen werden möchte, sondern eben auch mit der Leber, gegen Leberzirrhosen und so weiter kämpfen möchte. Und ja, es ist positiv zu sehen, dass der Markt das nicht brutal abverkauft hat. Er hat es jetzt auch nicht gefeiert, aber es könnte wohl ein größeres Blockbuster-Medikament werden. Aber klar, hängt natürlich davon ab, wie die Studienergebnisse sind. Wenn das Ding natürlich doch die Erwartungen verfehlt und man dann Milliarden verbrannt hat, das wäre natürlich sehr, sehr negativ. Aber ich hoffe mal, das Management weiß, was sie tun und dass sie da sehr guten Zugriff auf die Daten haben, dass das Ding dann zum Erfolg wird. Ja, also bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ja, ist auf jeden Fall, es ist ja grundsätzlich positiv, dass man sich ein bisschen versucht, breiter aufzustellen, weil die Konkurrenz mit den Abnehmmedikamenten, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, die ist natürlich schon ziemlich heftig.
Sie ist groß, aber meines Erachtens nach steht Novo Nordisk immer noch top da. Und wie gesagt, es ist jetzt nur noch eine Frage von Tagen beziehungsweise wenige Wochen, bis eben die Freigabe für das orale Semaglutid kommen soll. Ich bin sehr gespannt und das könnte ich mir als einen wirklich sehr guten Kurstrigger dann eben vorstellen, wenn dann eben auch sozusagen der Letzte kapiert hat, okay, Novo Nordisk ist wirklich der Erste, der jetzt so ein Massenprodukt dann auf den Markt bringt. Ich bin gespannt und wir werden es auf jeden Fall für euch weiter mitverfolgen. Ja, Thema Tesla hatten wir natürlich sehr häufig die letzte Zeit. Ich habe heute die schlechte Nachricht mit dabei. Michael als Aktionär natürlich wie immer die guten Nachrichten. Wir wollen da beide Seiten für euch covern. Ich werde erstmal die negative Nachricht für euch mitbringen. Es ist ja nämlich so, viele haben es ja mitbekommen, Start von den Robotaxis und so weiter. Jetzt ist es aber so, die US-Verkehrssicherheitsbehörde, die ist aktuell in einer fortlaufenden Untersuchung aufgrund von mehreren Kollisionen, und zwar im Zusammenhang mit dem Autopilot und Full Self-Driving. Da ging es wohl vor allem auch so um rote Ampeln, wo es zu mehreren Kollisionen dann eben gekommen ist, vor allem eben so bei bisschen schwierigen Bedingungen und schlechten Sichtverhältnissen. Also da gibt es auch Videos beispielsweise, wie man nicht gut auf heranfahrende ja, Notarztwagen reagiert hat oder Krankenwagen. Dann, also man sieht, das Thema mit der Kamera beherrscht weiter so ein bisschen die Nachrichten und nun ist es dann eben auch so, dass man das Ganze auf den Prüfstand stellt und schaut, ob diese Technologie wirklich so ausgereift ist, wie es Tesla vor allem eben behauptet. Was man allerdings auf der positiven Seite erwähnen muss, ich habe jetzt noch nichts irgend von wirklich ganz haarsträubenden Unfällen oder mit Todesfällen gehört im Zusammenhang mit den Robotaxis. Also es ist ein trotzdem recht positiver Start gewesen, aber es laufen definitiv einige Ermittlungen zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich meine, das ist ja auch klar, wenn es neu ausgerollt wird, wobei man halt sagen muss, bei Waymo hat man da damals recht wenig mitbekommen. Und aktuell ist es halt so, die Robotaxis von Tesla, das ist halt immer noch die absolute Anfangsphase, ja. Die sind noch meilenweit von den Weekly Rides von der Waymo entfernt. Also der richtige Härtetest, der kommt halt erst noch, ja. Aber jetzt geben wir mal an unseren Über-Tesla-Bullen hier ab und sagen mal, ja, wie siehst du die Lage und was hast du für positive Nachrichten mitgebracht?
Also diese Meldung, die ja gestern kam, dass da die US-Verkehrsaufsicht ermittelt, so wie ich das lese, ich bin mir nicht ganz sicher, da geht es ja um 2,8 Millionen Teslas, also es geht um irgendeine Full-Self-Driving-Version, 13 Punkt irgendwas. Da wurden schon, hat man auch oft gesehen, da gibt es auch so ein paar, das wird man auch immer die Timeline gespielt bei X, immer so ein Typ, der postet die ganze Zeit nur, wenn und taggt immer Elon Musk. Ist das etwa das Full Self Driving? Hier hat der Tesla wieder einen Fehler gemacht und so weiter. Ne? Also das gibt's ja dauerhaft. Ne? Aber hier gab es keine Toten, aber ich glaube, es geht bei diesen Untersuchungen jetzt um frühere Versionen von dem Full Self Driving. Ja, also Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit mal genommen und diese ganzen Videos angeschaut. Man muss immer gucken, dass man nicht in der Bubble ist und schon nur bei Leuten, die dann hier Bullen sind und immer nur das Positive. Also ich gucke mir da alles an, aber das Feedback für diese Full Self Driving 14.1, also die Leute sind blown away, wie sagt man so schön. Ja, die macht so krasse Sachen. Ich habe auch Videos gesehen, da kommt dann hinten ein Krankenwagen und der Tester hat es direkt gemerkt und fährt rechts rein sozusagen. Oder auch solche komischen Situationen, wo jemand anders drängelt und da hat er so ein bisschen Platz gemacht und sowas. Oder er hat dann erkannt, wo ein Vater mit seinem Kind an der Straße stand, hat er dann angehalten, weil er irgendwie erkannt hat, dass die vielleicht auf die Straße wollen, haben es aber gar nicht gemacht. Also das ist schon richtig krass und gab es auch so Videos, wo der Tesla dann voll autonom zu McDonald's fährt, in den McDrive, der weiß, wo er halten muss, um die Bestellung aufzugeben, fährt dann autonom weiter und wo dann das Päckchen hier mit den Burgern abgegeben wird. Ne? Also das ist wirklich irre. Oder wo dann der eine steigt dann aus und der Tesla sucht auf dem Costco-Parkplatz, der halt voll war, eine halbe Stunde lang einen Parkplatz, bis er einen gefunden hat und fährt dann in den Parkplatz rein halt. Ja, das ist schon so krass. Da hat Elon Musk auch gesagt, bald wird es so sein, du steigst vom Costco aus, der sucht seinen Parkplatz, dann machst du diese Summon-Funktion, der holt dich wieder am Eingang ab, der Tesla. Ne? Also das, was da jetzt passiert mit der Version 14.1, das ist einfach ein Riesensprung, einfach ein Riesensprung. Deswegen bin ich da auch jetzt entspannt, wenn da bei früheren Versionen Fehler gemacht wurden. Es ist ja auch so, dass das kein Autopilot in dem Sinne ist, sondern dass die Fahrer immer aufpassen müssen. Und die haben es wahrscheinlich nicht gemacht. Und deswegen gab es diese Unfälle. Also von daher, ja, Kirche im Dorf lassen, entspannt bleiben. Und die Aktie war dann gestern zeitweise, ich glaube, 1,8% im Minus. Und am Ende waren es, obwohl der Markt ja ein bisschen ins Minus gebröckelt ist, nur noch 0,7% im Minus. Also ich sag mal Non-Event. Ja, so sieht's danach aus. Gibt jetzt noch zwei positive Meldungen, mal wieder von Analystenseite. Nee, sogar noch mehr. Ich muss mal überlegen. Es gibt so viele Sachen wieder. Lächerlich finde ich, ja, sage ich ja auch immer, RBC Capital hebt das Ziel für Tesla auf $500 und sagt Outperform. Sie waren irgendwie in Grünheide bei einer Veranstaltung und ich gucke immer gerne, was sind die Gründe für die Zielerhöhung. Und da sagen sie, ne, ein wichtiger Diskussionspunkt sei der geplante humanoide Roboter Optimus des Konzerns gewesen. Okay, ne, bin ich ja auch der Meinung, das kann richtig groß werden. Tesla könnte bis 2050, also in 25 Jahren, ja, Börse handelt die Zukunft, aber ey, 25 Jahre, ich weiß nicht, einen Anteil von 5% an dem Markt für humanoide Roboter erobern, den der Experte mit 9 Billionen US-Dollar beziffert. Ey, ganz ehrlich. Irgendwas zu erzählen, was in 25 Jahren ist, wie groß da der Markt ist und wie viel Marktanteil Tesla haben kann. Da kann ich auch sagen, im Jahr 2050 rechne ich damit, dass unser Podcast der größte auf der Welt ist mit 100 Millionen monatlichen Hörern, weil es in alle Sprachen der Welt übersetzt wird und wir geile Avatare gebaut haben und sowas und alles mit, also was soll das? Also, totaler Quatsch.
Wir bis dahin immer noch so gut aussehen werden wie heute. Genau. Also das ist die perfekte Mischung eigentlich.
Völlig, völlig absurd, ne? Also deswegen, ich glaube, darauf hat der Markt auch reagiert. Tesla-Aktie ist heute Morgen minimal im Plus. Wedbush, ja, das ist Dan Ives, der ist ja auch der Dauerbulle, der hat ja ein $600-Kursziel bis nächstes Jahr. Also er sagt, Tesla-Aktie $600 Ende nächsten Jahres. Und er hat gesagt, es gibt jetzt, oder sie könnten sogar auf dem Weg sein, im Bullcase zu einer 3-Billionen-Bewertung bis Ende 2026. Also es wäre dann etwas mehr als eine Verdopplung in einem Jahr. Sehr, sehr spannend, ob das so kommt. Und zwar, es gibt jetzt drei große Wachstumstreiber. Einmal die sehr starke Position in China unter anderem. Da haben sie ja ihre Gigafactory, dieses Model YL läuft extrem gut. Dann haben sie ja jetzt ja auch den Energiespeicherbereich, der extrem gut läuft. Ich glaube, sie wollen jetzt auch nochmal eine längere Version vom Model Y bringen. Und das ist halt signifikanter Rückenwind. Und dann die AI Valuation Unlock. Also, dass der Markt diese ganzen Fähigkeiten von Tesla im Bereich KI viel, viel stärker einpreist, was man ja jetzt schon merkt. Ich glaube, die Aktie hat da deswegen auch so gewisse Stärke zuletzt, weil viele eben sehen, dass man mit dem Bereich Full Self Driving große Fortschritte macht und auch, falls wir es erwähnt haben, der Optimus, wo er Kung Fu lernt und so. Und das ist schon echt crazy zu sehen, was da jetzt mittlerweile alles passiert. Und der Rollout vom Cybercab, da gab es jetzt übrigens auch heute Nacht, wurde das zum ersten Mal gesichtet. In der Fabrik in Fremont war das, glaube ich. Und da gab es auch einen Crashtest schon vom Cybercab. Also das könnte auch dann die nächste Welle der Expansion sein, wenn das Cybercab fährt hier als Robotaxi. Aktuell fährt ja nur das Model Y dort als Robotaxi. Genau. Und genau. Und das günstigere Model 3 und Model Y, das ist auch ein guter strategischer Move, wobei ich da sage, ich glaube, da hat der Markt ja auch mehr erwartet. Die Aktie ist ja auch danach erstmal gefallen. Es gibt ja auch seit heute im deutschen Konfigurator für 39.900 Euro oder 39.990 Euro. Dafür ist aber das normale Model Y mit Hinterradantrieb ist jetzt weggefallen. Das war vorher das günstigste. Auf jeden Fall, jetzt gibt es ein günstigeres Auto, haben aber auch schon viele gesagt, ob die 5.000 Euro jetzt den Braten so fett machen, dass das jetzt einen riesen Nachfrageschwung gibt. Eher unwahrscheinlich, ich weiß auch nicht. Ich dachte auch, oder der Markt dachte, glaube ich, schon, dass das eher Richtung 8.000 bis 10.000 günstiger wird. Aber gut, wir werden es mal sehen. Das sind auf jeden Fall die positiven News von Tesla. Die Aktie hält sich weiter sehr stark. Ich sage ja immer, der Markt hat auch am Ende recht. Ja, wenn die Leute bereit sind, für Tesla 3 Billionen zu zahlen, dann ist das so. Ja, und Tesla ist schon immer von einigen totgeredet worden, von anderen in den Himmel gelobt worden. Die Wahrheit liegt in der Mitte, aber wer jetzt immer noch sagt, die machen da überhaupt keine Fortschritte und so, der lügt sich ins eigene Bein. Und die letzten Absatzzahlen waren ja auch Rekordzahlen. Ja, man hat ja immer gesagt, Tesla kauft keiner mehr und so. Natürlich auch alles Quatsch. Ja. In Deutschland kauft vielleicht gerade keiner mehr, aber in vielen anderen Ländern der Welt läuft Tesla eben sehr gut. Sie haben jetzt übrigens mehr Autos verkauft als Mercedes im letzten Quartal, als ganz Mercedes, ja. Wurde ja auch immer gesagt, ja, was ist so ein Tesla, so eine kleine Pimmelbude, verkaufen ja nur einen Bruchteil der Autos, ja, jetzt haben sie Mercedes überholt. Also, ja, so schnell kann es leider gehen.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, sie lassen sich das Ganze an der Börse auch recht gut bezahlen. Also so fair muss man natürlich auch sein. Ich habe vor kurzem wieder so ein Bild gesehen, Tesla-Bewertung gegenüber allen anderen Autobauern. Ja. Also ich glaube, man ist mittlerweile schon fast bei der doppelten Bewertung im Gegensatz zu allen anderen. Also ist schon teilweise wirklich
absolut. Ja, wie gesagt, das haben wir früher alle gesagt, wo ich auch immer ein bisschen vorsichtig war, von wegen Tesla ist ja kein Autokonzern. Früher haben sie, oder bis jetzt machen sie ja trotzdem noch den Großteil des Umsatzes nur mit Autos, aber es ist halt jetzt wirklich im Ausblick da, oder es dauert nicht mehr allzu lang, bis halt dann jetzt wirklich Full Self-Driving meiner Meinung nach viel größer wird, der Energiebereich größer wird und dann irgendwann Optimus kommt. Ja, wobei da gab es, glaube ich, auch vor kurzem mal einen kritischen Bericht, dass sie da noch mit vielen technischen Problemen zu kämpfen haben. Also ich glaube auch Optimus, da sind sie wahrscheinlich wieder viel zu optimistisch, was die Timeline angeht. Das wird natürlich alles ein bisschen länger dauern.
Aber das verzeihen die Leute ja nach Tesla, man weiß halt es so, ja, ne? Mittlerweile. Ja. Also ich bin mal gespannt, was das Thema angeht. Ja, ebenfalls ein interessantes Thema und damit auch eine kurze Werbeunterbrechung ist der Bereich der Private Markets. Da ist unser Partner Nao die größte App in Deutschland, was das angeht. Die arbeiten hier mit 11 großen Partnern zusammen. Da sind beispielsweise Institutionen wie Goldman Sachs, die UBS oder BNP Paribas mit dabei. Auch wenn es mittlerweile immer mehr Player hier am Markt gibt, unterscheidet sich das Vorgehen von Nao doch sehr stark zu den Mitbewerbern. Sie sind nämlich kein klassischer Broker, sondern sie sind speziell auf diesen Bereich der Private Markets hier spezialisiert und fokussiert. Also sie haben da eine strenge Kuration durch Profis mit Family Office Erfahrung. Also da kommen wirklich nur das auf die Plattformen, dass sie auch selbst investieren würden, und ihr Investmentteam, die prüfen da jedwegliche Möglichkeit beziehungsweise Fonds nach institutionellen Standards dann. Also hier habt ihr die Möglichkeit bei Nao beispielsweise in Private Equity, in Venture Capital, in Infrastruktur, Private Debts, Hedgefonds oder auch Aktienanleihen zu investieren. Also ein wirklich spannendes Thema, und die letzten Jahre ist es ein Bereich gewesen, der wirklich nur sehr schwer zugänglich ist für die Privatanleger, und bei Nao habt ihr hier die Möglichkeit, schon ab 1 Euro per Einmalanlage oder Sparplan dann in das Ganze zu investieren. Und da Nao euch eben auch gerne von dem Angebot überzeugen möchte, haben wir auch einen tollen Deal für euch ausgehandelt. Es ist nämlich so, dass die ersten 100 Teilnehmer hier eine 50 Euro Prämie in Form von einem Voranteil an einem Venture Capital Fonds bekommen können. Da sind noch wenige Restplätze über für das Ganze. Also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch das Ganze gerne mal an, wie ihr dann diesen Voranteil eingebucht bekommt. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes mit drin. Und es war auch schon der Co-Founder, der Robin, bei uns zu Gast in der Folge. Der hat dann auch mal Nao genau erklärt. Er hat auch mal so sein Background so ein bisschen mit ins Spiel gebracht und ist dann wirklich eine coole Folge gewesen. Deswegen, wir finden Now eine wirklich sehr tolle Möglichkeit, sich auch vielleicht ein bisschen breiter aufzustellen, den eigenen Horizont zu erweitern. Deswegen schaut es euch unbedingt mal an. Es ist natürlich auch eine Affiliate-Partnerschaft. Ihr helft damit auch die Arbeit auf unserem Kanal zu finanzieren. Und dafür sind wir euch natürlich recht herzlich dankbar und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau. Bevor wir nun dazu kommen, was wir sonst noch so jetzt aktuell auf dem Schirm haben, gibt es noch irgendwelche News, die du mit reinhauen willst? Weil oft ist es so, ich sag, jetzt geht's dahin weiter und dann hast du noch irgendeine Quick News, die du aus dem Ärmel schüttelst. Deswegen, ich lerne ja, dazu. Sag mal, ja.
Genau. Gerade eben ganz frisch kamen noch die Volkswagen-Absatzzahlen raus. Und man sieht, oder das haben ja schon auch BMW gemeldet, dass es in China extrem schwierig ist, der Markt. Und das sieht man jetzt auch bei Volkswagen. Die Chinesen kaufen ja immer mehr auch Elektroautos. Und da gibt es halt sehr starke Wettbewerber wie BYD, Xpeng, Li Auto, NIO, wie sie alle heißen. Und Volkswagen hat jetzt in Q3 55,2% weniger Elektroautos verkauft auf 25.800 Fahrzeuge nur noch. Das ist schon echt brutal, ja. Aber in Europa und in den USA lief es besser. In Europa hat man 60% mehr abgesetzt, ja. Ich habe ja auch einige Freunde, die arbeiten in Autohäusern oder bei den Konzernen. Ja, da läuft es teilweise ganz okay. Man muss aber auch sagen, dass die da in den Markt, ich sag mal, gedrückt werden, ne? Mit sehr, sehr günstigen Leasing-Angeboten und so weiter. Die große Frage ist natürlich, na, wie profitabel ist das? Was passiert mit den Rückläufern und so weiter? Da gibt's ja diese heftigen Wertverluste, also muss man mal schauen. Aber die Verkäufe an sich sind jetzt ganz gut. Ne? Und in China insgesamt in Q3 -7,2% auf 660.000 Fahrzeuge. Und das ist natürlich also sehr, sehr kritisch meiner Meinung nach. Ne? Denn der E-Automat und Plug-in wächst ja sehr stark in China. Und normale Verbrenner gehen zurück und da hat halt Volkswagen 660.000 insgesamt abgesetzt und nur 25.000 E-Autos, also ein verschwindend geringer Anteil nur, also sehr, sehr kritisch meiner Meinung nach und das wird dann in den nächsten Quartalen, wenn da nicht eine Trendwende kommt mit den E-Autos, sehr schwer, dass sie da wahrscheinlich Schritt für Schritt weiter die Marktanteile verlieren, deswegen, naja, das war auf jeden Fall jetzt noch ganz, ganz schnell die Quick News und vielleicht noch ganz kurz, wir hatten ja letztes Mal Otto Bock vorgestellt, ich guck mal gerade, wo die steht, die Aktie kam nämlich doch höher rein, wie von mir vermutet, ist aber dann Intraday eher abgebröckelt, wieder Richtung 68,50 sogar, jetzt steht sie aber wieder bei 71 Euro, also ich werde es mal ein bisschen verfolgen, wo die Aktie sich einpendelt. Scheint sich auf jeden Fall jetzt über 70 zu fangen.
Ja, genau. Dann springen wir doch jetzt mal zum Thema. Ihr seht, heute ist irgendwie was mit der Kamera bei mir nicht in Ordnung. Sonst sind wir es eher bei Michael gewohnt, dass die Kameras streiken. Aber ihr habt ja nun gesehen, wie ich aussehe. Also das wisst ihr ja. Und da wir ja hier in einem Podcast sind, gehen wir jetzt einfach schnurstracks ins nächste
ich
Thema.
Ich gucke jetzt einfach noch schöner. Deswegen, ich kompensiere das.
Genau. Oder ihr könnt euch ja einfach noch, oder ihr könnt euch ein Bild von mir nehmen und einfach jetzt auf die Seite kleben, wo ich jetzt am Fehlen bin. Wie gesagt, ist ja bei einem Podcast kein Problem. Zum Thema aktuell geplante Käufe, darüber halten wir euch ja immer gerne auf dem Laufenden und ich habe es ja eingangs erwähnt, es gibt aktuell einige Aktien, die ich persönlich recht spannend finde, die auch wieder so ein bisschen zurückgekommen sind und so die ersten beiden, die ich da gerne so in den Raum werfen würde, sind aktuell, wo ich wirklich ganz genau hinschaue, Mercado Libre und S&P Global. S&P, die hatten ja eine wirklich sehr gute Erholung so von dieser Hochzeit Zinsphase, wo sie ja teilweise stark unter Druck geraten sind. Jetzt zuletzt, die letzten Wochen, da haben sie mal wieder ja einen deutlichen Rücksetzer hingelegt. Das ist eine Aktie, die nie günstig sein wird, weil eben aufgrund der wirklich starken Marktpositionen, die sie haben. Warren Buffett, der ist ja sehr lange bei Moody's Aktionär schon gewesen. Der hat ja selber auch gesagt, es nervt ihn, wie groß die Macht von diesen Ratingagenturen ist und da nichts dagegen machen kann, dann möchte er wenigstens daran als Aktionär dann teil haben. Und Standard & Poor's sieht recht ähnlich aus. Die haben sich ja die letzten Jahre sehr viel breiter aufgestellt, so auch als Datenlieferant. Die haben ja IHS übernommen. Das war eine gigantische Übernahme und sind damit jetzt auch zu einem sehr beliebten Datenlieferanten dann für viele Bereiche geworden. Und ist eine Aktie, die ich schon lange mitverfolge. Und Mercado Libre, ja sozusagen das Amazon von Südamerika, die hatten jetzt auch mal ein Jahr, wo so kurstechnisch sie zwar nichts verloren haben, aber auch nicht viel gewonnen haben. Das Unternehmen wächst aber weiter wirklich enorm stark. Also ich glaube, ich habe bei Mercado Libre über die letzten Jahre noch nicht ein schlechtes Quartal erlebt. Also es ist wirklich immer wieder beeindruckend, wie die weiter am Wachsen sind. Auch profitabel schon eine ganze Weile. Daher das zwei Aktien, die bei mir gerade auf der Watchliste recht weit nach oben gewandert sind. Einfach dadurch, dass sie jetzt zuletzt ja keine so gute Phase an der Börse dann eben hatten. Wie sieht's bei dir aus? Wo streckst du gerade so ein bisschen deine Fühler raus? Vielleicht auch so mit einem Blick auf ein bisschen längerfristig, also nicht irgendwie jetzt nur so als kurzfristiger Trade.
Genau, ich habe eigentlich auch gerade auch einiges an Cash bereitlegen. Mir ist ja der Markt insgesamt so gut gelaufen, vor allem im Tech-Sektor. Du hast ja gesagt, es gibt natürlich in anderen Bereichen einiges an Aktien, die gar nicht so gut gelaufen sind. Wir haben schon oft über LVMH gesprochen. Ich hatte ja mehrmals gesagt, ich würde da gerne mal abwarten. Noch den Quartalsbericht, die kommen ja nächste Woche, müssten sie jetzt kommen, die Zahlen. Und wenn da jetzt ein Zeichen kommt, dass die Aufhellung startet, ja, denn ich glaube, das abgelaufene Quartal wird jetzt nicht der Bringer werden, wobei einige Analysten gesagt haben, es wird vielleicht doch besser als erwartet. Gab ja auch so ein paar andere Unternehmen im Luxussektor, da waren so ein bisschen Lichtblicke da. Dann würde ich meine LVMH-Position, die noch nicht so sonderlich groß ist, aufstocken. Es gab nämlich jetzt wirklich einige Analystenkommentare, was sehr spannend ist bei LVMH. Unter anderem hatte gestern jetzt nochmal die Deutsche Bank auf Outperform gestuft und das Kursziel von 520 auf 635 angehoben. Die Investorenstimmung hat sich dank einer besseren Währungsentwicklung aufgehellt und die Erholung sei zwar noch in einem frühen Stadium und könnte aber bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Also bin ich mal gespannt. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Es gab davor auch schon von Morgan Stanley nochmal eine Kurszielerhöhung. Ja, die sind jetzt auch bullish und sagen overweight. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis man das richtig sieht, aber 2026 könnte wieder ein Jahr des Wachstums werden. Und wie wir wissen, Börse handelt die Zukunft, meistens ja so ein halbes Jahr voraus. Deswegen, vielleicht kann man jetzt dann sagen, das ist das letzte, ich sag mal, eher schlechte Quartal. Oder das Q4 wird dann nochmal ein bisschen schwächer und nächstes Jahr geht es dann zum Wachstum über. Das heißt, wenn jetzt die Aktie nicht mehr negativ reagieren sollte auf die Zahlen oder sogar leicht positiv, dann würde ich die sogar aufstocken, einfach die Position. Ne? Denn ich glaube, langfristig ist das jetzt ein sehr, sehr gutes Niveau. Und um da einzusteigen, wir haben es ja aber auch bei ASML gesehen, wenn da mal die Stimmung dreht, wie schnell das dann auch einmal gehen kann. Position war ja auch länger im Minus und auf einmal knallt das Ding nach oben. Deswegen so eine ähnliche Entwicklung kann ich mir eigentlich auch bei LVMH vorstellen.
Ja, mit LVMH hast du tatsächlich auch einen der Werte mitgenommen, die bei mir bei als Nachkauf quasi auf der Nummer 1 aktuell sind, weil ich da auch, es gibt viele positive Vorzeichen, vor allem, weil die Aktie jetzt auch zuletzt sich wieder recht robust entwickelt hat, also ist stark gelaufen jetzt zuletzt, aber hat immer noch enorm viel Potenzial nach oben, meiner Meinung nach, also nah Aufholpotenzial nach oben und wie du sagst, die Zeichen, die verdichten sich, dass es mittlerweile so die schlimmste Phase mal auch im asiatischen Raum überstanden ist. Ja. Wo ich ansonsten noch genau aktuell hinschaue, ist Wolters Kluwer und Essentia, habe ich auch vor kurzem in einem Video vorgestellt. Wolters Kluwer, die sind für mich einfach sehr viel härter abgestraft worden, als es operativ eigentlich gerade am Laufen ist, weil so schlecht läuft es eigentlich nicht. Es gab auch eigentlich keine wirklich negativen Nachrichten jetzt mehr, außer, dass eben die Chefin nach 20 Jahren das Unternehmen verlässt, aber das ist halt auch altersbedingt dann einfach, weil nach 20 Jahren hat man sich dann nur irgendwann mal den Ruhestand verdient. Deswegen, das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, oh, da verlässt jetzt irgendein Captain das sinkende Schiff oder so, sehe ich nicht so. Und bei Essentia habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ist eben das Thema mit den Regierungsaufträgen aus den USA, dass die aktuell sehr viel mehr kontrolliert werden, beziehungsweise sogar das Pentagon Aufträge im Wert von mehreren Milliarden gestrichen hat, was so Beratungsdienstleistungen angeht. Aber ich persönlich glaube, dass es im nächsten Jahr hier diesen Spark Parcours in dem Bereich, dass der nicht mehr weiter fortgesetzt wird. Ich glaube, das ist einfach so zu Beginn von Donald Trumps Präsidentschaft, dass man da einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen auf den Putz hauen wollte, zeigen wollte, hey, wir krempeln jetzt alles um und so. Und nächstes Jahr, da gibt es wieder ganz andere Themen. Eben jetzt ist ja der Krieg da mit Israel und so, scheint ja jetzt beendet zu sein und so. Da gibt es jetzt eigentlich ganz andere Themen wieder, sodass dann kein Hahn mehr nach dem Thema kräht und ich dann glaube, dass Accenture hier dann wieder zu den großen Profiteuren zählt, weil die Aktie historisch gesehen auf viele Jahre jetzt auf ihrem Tiefpunkt bewertungstechnisch ist es operativ, aber nicht so schlecht läuft, wie es aktuell eigentlich ja der Kurs zumindest so widerspiegelt. Ja,
ja, was ganz vielleicht spannend ist, diese Wolters Kluwer, das ist ja, glaube ich, auch einer der Aktien, wo man nicht so genau weiß, werden die jetzt disruptiert durch KI oder nicht. Ich habe jetzt auch einige Analysten gesehen, die gesagt haben, der Kursrückgang ist völlig übertrieben, weil sie sehen das nicht, dass die da disruptiert werden. Es gibt noch eine andere Aktie aus dem Sektor, die ist auch richtig heftig zurückgekommen, nämlich Factset. Wir bei Goldesel sind auch Kunde bei Factset und die haben auch vor ein paar Tagen wieder schöne Mail geschickt, die gehen mir richtig auf den S-Punkt, dass sie einfach wieder die Preise erhöhen. Ja, und jetzt überlege ich auch wieder, was machst du denn? Ne? Also Factset liefert ja Daten, sind da eigentlich mit die besten am Markt. Also Schätzungen und so weiter, die befragen dann immer die ganzen Analysten mit Kurszielen und so weiter und haben dann die Schätzungen, wie die Ergebnisse sich entwickeln und so weiter. Das ist die große Frage, diese ganze Datenthematik, wird das disruptiert oder nicht oder kann das automatisiert werden? Kann sogar Factset vielleicht doch irgendwie profitieren, wenn sie da mehr mit KI machen? Die letzten Zahlen, ich habe nämlich auch nochmal geschaut, die waren eigentlich okay, so wie ich das gesehen habe. Ne? Also in Q4, die wurden jetzt im September gemeldet, am 18. ging es um 6,2% nochmal nach oben. Beim Ergebnis haben sie auch zugelegt. Jetzt wollen sie wahrscheinlich wieder die, wie gesagt, die Gebühren erhöhen. Und es ist halt natürlich so, wenn du Kunde bei Factset bist, du wirst nicht ganz so einfach wechseln, weil es natürlich ein großer Aufwand ist, dann die neuen Daten dann da einzupflegen und so weiter. Je nachdem, wie viele Daten du hast. Und die Aktie, die kam wirklich brutal zurück. Also von 475 Euro, da war sie noch so Ende 2024 jetzt auf 245 Euro. Und wenn man sich mal so die langfristige Entwicklung anschaut, ist Factset eigentlich echt eine Aktie, die sehr gut gelaufen ist, zwar auch mal geschwankt ist, aber ja, ich muss es mir aber mal näher anschauen. Ich habe es ehrlich gesagt, wir sind bisher nur Kunde, ich bin kein Aktionär, aber kannst du dir auch gerne mal anschauen, ne, ob das vielleicht so ein Kandidat wäre. Aber müsste ich Gedanken drüber machen, ob die disruptiert werden oder nicht, aber bisher weiß ich nicht. Ne? Also auch die ganzen KI-Modelle, die brauchen ja die Daten und Factset wird die nicht herschenken, sondern vielleicht kooperieren, denn das kostet natürlich viel Geld, die Daten zu erheben. Deswegen, ja, ist ein spannendes Thema. Vielleicht liegt der Markt da ja auch komplett schief, wie auch bei Salesforce und Co., wo man ja auch Angst hat, die werden disruptiert. Weiß man, Stand jetzt noch nicht so genau, was da disruptiert wird oder wer da wirklich am Ende doch profitiert. Bei Google lag der Markt ja auch falsch, hat es korrigiert. Bin ich mal gespannt. Und das kann natürlich auch hier dann irgendwann passieren.
Ja, ist natürlich weiterhin schwierig, aber auch zu Wolters Kluwer habe ich schon öfters Thema gebracht, dass die eher nicht disruptiert werden können, alleine schon wegen den wichtigen Quellenangaben, weil wenn du vor Gericht bist und sagst, ja, meine Quelle für die Aussage ist ChatGPT, ich glaube, kommt nicht ganz so gut vor Gericht an, beziehungsweise hat halt einfach keinen Stellenwert dann, ja. Aber anderes Thema und haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ja, jetzt bleibt nur noch eins zu tun, lasst einen Daumen nach oben für den Podcast da, wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert, egal wo ihr mit dabei seid, entweder auf YouTube oder auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ihr könnt auch einen Applaus heute für Michael da lassen, dass er in der zweiten Hälfte jetzt gut genug für uns beide ausgesehen hat, da meine Kamera ausgefallen ist. Ich glaube, das hat er ganz gut hinbekommen. Ja, beim nächsten Mal, da können wir uns diese schwere Bürde wieder teilen. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche, Mittwoch, wie immer, kommen dann schon mal die ersten Überblicke. Da werden schon die Zahlen von BlackRock und LVMH bekannt sein. Und wie gesagt, denkt dran, am Freitag haben wir uns Unterstützung mit dazu geholt. Da werden wir dann die weiteren Zahlen anschauen. Wer der Gast ist, wird noch nicht verraten, aber wird auf jeden Fall eine coole Woche wieder. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.